Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Auch am 4. Advent rollt der Ball in der Fußball-Bundesliga. Dazu gibt es heute in der Sendung viel Wintersport, unter anderem mit Jenny Nowak, der besten deutschen Athletin bei der Weltcup-Premiere der nordischen Kombiniererinnen in der Ramsau. Dazu sprechen wir mit Daniel Sauer, dem Präsidenten des Fußball-Zweitligisten Würzburger Kickers, der gestern trotz Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes mit einer Notauswahl in Darmstadt antreten musste. Wir schauen auf den College-Sport in den USA, bei dem immer mehr Studentinnen und Studenten positiv auf das Coronavirus getestet werden. Und beschäftigen uns zum Abschluss unserer Denkfabrik-Serie im Deutschlandfunk mit rassistischen Stereotypen aus der Kolonialzeit, die auch heute noch tief in der Sportindustrie verankert sind. Wir beginnen aber wie gewohnt mit dem 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Heute stehen zum Jahresabschluss noch zwei Spiele auf dem Programm. Zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg geht es im Moment um Tabellenrang 6. Nach 51 Minuten führen die Wolfsburger durch Carlo Brekalo mit 1:0. Im ersten Spiel des Tages ging es für den SC Freiburg gegen Hertha BSC darum, die kleine Erfolgsserie in der Bundesliga fortzusetzen und sich erst einmal aus dem Tabellenkeller zu befreien. Das ist auch gelungen. Die Freiburger besiegten die Hertha zu Hause mit 4:1. Stefan Kerstold fasst die Partie zusammen.
Mit dem dritten Sieg in Folge, einem deutlichen 4:1 gegen Hertha BSC, verabschiedet sich der SC Freiburg in die kurze Bundesliga-Winterpause. Vincenzo Grifo traf per Kopf bereits nach 6 Minuten zum 1:0 Pausenstand. Demirovic, Gulde und der eingewechselte Petersen per Foulelfmeter in der Nachspielzeit sorgten für die weiteren Tore der Freiburger. Vincenzo Grifo nach seinem ersten Kopfballtor der Karriere.
Ja, Weltklasse. Erstens mal gewinnen wir heute hier 4:1. 3 Punkte, nochmal vor Weihnachten, in der englischen Woche 9 Punkte. Und ich mache auch noch ein Kopfballtor. Das ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt, weil ich habe in meinem Leben echt noch kein Kopfballtor gemacht. Mit Nils habe ich gewettet um eine Waschtasche. Und der liebe Onkel wird auch sehr, sehr arm sein, weil ich habe ein paar Wetten am Laufen, weil viele mir das nie zugetraut haben, dass ich ein Kopfballtor mache.
Hertha BSC muss sich vorwerfen, die erste Halbzeit völlig verschlafen zu haben. Danach reichte es trotz einiger guter Chancen nur noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich von Luke Bacchio. Hertha-Keeper Alexander Schwolo, früher selbst in Freiburg aktiv.
Wir sind einfach nicht zufrieden mit der Punktausbeute, muss man klar sagen. Wir haben uns da alle mehr vorgestellt und trotzdem hilft ja nichts. Wir müssen nach vorne blicken, konstruktiv sein, knallhart analysieren und auch schauen, was da die erste Halbzeit los war, weil so geht's nicht.
Der SC Freiburg springt nach dem 4:1 auf Tabellenplatz 10. Die Berliner haben nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16.
Der SC Freiburg gewinnt also mit 4:1 gegen Berlin. Der Weihnachtsmeister in der Bundesliga heißt aber wie so oft FC Bayern München. Nur eine Pflichtspielniederlage gab es für die Bayern in diesem Kalenderjahr. Zur 8. Meisterschaft in Folge kam auch noch der Sieg im DFB-Pokal und der Sieg in der Champions League, das sogenannte Triple. Ein Hollywood-reifes Jahr, wie Stürmer Thomas Müller sagt. Ein Jahr, in dem die Bayern fast immer vor leeren Rängen spielen mussten, in dem die Corona-Pandemie das Geschehen auf dem Platz in den Hintergrund rücken ließ. Das sieht auch Joshua Kimmich, Nationalspieler und einer der Leistungsträger bei den Bayern, genauso.
Davor hatte man vielleicht auch so ein bisschen den Irrglauben, wie wichtig der Fußball für die Gesellschaft ist. Davon bin ich immer noch überzeugt, dass er wichtig ist für die Gesellschaft, generell auch der Sport. Aber trotzdem hat man schon gemerkt, dass es auch ohne Fußball geht. Und wir merken auch, dass der Fußball auf Dauer ohne die Gesellschaft, ohne die Fans eben nicht geht. Also wir sind mehr von den Menschen da draußen abhängig als andersherum. Und deswegen wünscht man sich natürlich auch die Fans wieder zurück.
Sagt Joshua Kimmich vom Weihnachtsmeister FC Bayern München im Deutschlandfunk Sportgespräch. Das komplette Sportgespräch hören Sie wie immer ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Einen Weihnachtsmeister gibt es heute auch in der zweiten Liga. Holstein Kiel gewann das letzte Auswärtsspiel des Jahres beim SV Sandhausen mit 2:0 und kann damit nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Kersten Eichhorn fasst die Partie zusammen.
Holstein Kiel ist Weihnachtsmeister und das völlig verdient. Beim 2:0 in Sandhausen zeigten die Störche eine souveräne Leistung und hatten alles im Griff. Kiel besaß zeitweise bis zu 80% Ballbesitz, musste aber bis zur 70. Minute auf die Führung warten. Erst ein wunderschönes Freistoßtor von Yannick Dehm aus 25 Metern Torentfernung zog Sandhausen den Zahn. Der Ball segelte links oben ins Toreck. Nach 81 Minuten machte Janni Serra alles klar. Sein Handelfmeter zum 2:0 war auch der Endstand. Diego Contento hatte zuvor eine Torchance auf der Linie mit dem Arm verhindert. Der Verteidiger, der Gastgeber, sah dafür auch die rote Karte. Am Ende der 5. Sieg in Serie für Kiel, neuer Vereinsrekord in der 2. Bundesliga.
Ein deutlicher Aufwärtstrend ist in diesen Wochen auch beim 1. FC Nürnberg erkennbar. Heute gab es zum Jahresabschluss einen 1:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue. Florian Eckel.
Fröhliche Vorweihnachtsstimmung beim 1. FC Nürnberg. Robin Hack spielt gegen Aue in der 36. Minute Bescherung und trifft zum goldenen Tor für den 1. FC Nürnberg. Seinen strammen Treffer konnte Gästekeeper Mendel nur noch mit der Hand streicheln, statt zu klären. Zuvor durften sich die Klubberer in der Anfangsphase bei ihrem Keeper Christian Martenia bedanken, der zweimal stark gegen Aues Offensive pariert hatte. Nürnberg nach dem Führungstreffer besser im Spiel. Hack und Schäffler vergaben allerdings das 2:0. Aber auch so reicht es am Ende für 3 Punkte und ein besinnliches Weihnachtsfest beim 1. FC Nürnberg.
Ein besinnliches Weihnachtsfest wird es vermutlich auch bei Fortuna Düsseldorf geben. Die Düsseldorfer besiegten den FC St. Pauli heute mit 3:0 und verbringen die Weihnachtstage auf Tabellenrang 5 mit Anschluss zu den Aufstiegsplätzen. Ina Kass berichtet.
Beim 3:0-Erfolg nutzte Düsseldorf St. Paulis Abwehrschwächen eiskalt aus. Nach gerade mal 10 Minuten schob der mit aufgerückte Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann im 5-Meter-Raum zum 1:0 ein. Im zweiten Durchgang fand seine Flanke dann den ungedeckten Fortuna-Torjäger Ruven Hennings, der per Kopf zum 2:0 traf. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Edgar Pripp dann sogar noch zum 3:0. Fortuna Düsseldorf beendet das Fußballjahr in der zweiten Liga damit auf einem starken 5. Tabellenplatz. Platz ist auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Am Mittwoch geht es noch im DFB-Pokal gegen den Viertligisten Rot-Weiß Essen.
Und der FC St. Pauli bleibt nach dieser Niederlage auf Abstiegsrang 17. Nur die Aufsteiger aus Würzburg waren in diesem ersten Saisondrittel noch schwächer als die Hanseaten. Die Würzburger Kickers sammelten in ihren 12 Saisonspielen gerade einmal 4 Punkte. Das Kellerduell gegen St. Pauli unter der Woche musste kurzfristig abgesagt werden. Ein Mitglied des Funktionsteams der Kickers wird Anfang der Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Das örtliche Gesundheitsamt in Würzburg ordnet vorsorglich eine Quarantäne für den Großteil der Mannschaft an. Bis auf Weiteres, heißt es unter der Woche. Am Freitag werden 4 Profis dann aus der Isolation entlassen. Die Deutsche Fußballliga entscheidet, dass das Samstagsspiel gegen Darmstadt also stattfindet, obwohl sich 9 Stammspieler der Kickers noch in Quarantäne befinden. Trainer Bernhard Trares reist also mit 14 Spielern inklusive Torhüter nach Darmstadt, wechselt in der Nachspielzeit sogar den 3. Torwart als Feldspieler ein. Geholfen hat es nichts, Würzburg unterliegt mit 0:2. Trainer Trares ist dementsprechend sauer und spricht davon, dass das alles nichts mehr mit Sport zu tun habe, sondern reine Politik sei. Emotionen, die Würzburgs Präsident und Sportdirektor Daniel Sauer nachvollziehen kann, wie er mir vor der Sendung erzählt hat.
Ja, ich denke, das war für uns jetzt alle eine sehr dynamische, eine sehr verrückte Woche. Ich meine, wir haben alle so ein dynamisches Jahr auch hinter uns, dass wir bis jetzt mit so einer großen Anzahl an Spielern, die dann kurzfristig in Quarantäne müssen, noch keine Erfahrung hatten. Von daher, ja, war das natürlich alles sehr neu für uns dann diese Woche. Und klar, wenn man dann mit 14 gesunden Spielern in ein Spiel gehen muss, in ein Bundesliga spielen muss, dann tut es natürlich schon weh, weil es den Wettbewerb einfach zu unseren Ungunsten einfach ein bisschen verschiebt. Und ja, von daher, da kann ich das so auch absolut nachvollziehen. Rein statuarisch, das ist das, was Bernhard ja dann sicherlich auch meint, ist es natürlich formal juristisch korrekt, wie der Verband da gehandelt hat. Und ja, aber mit logischem Menschenverstand, wenn jetzt verletzte und eingesperrter Spieler als ja zur Verfügung stehende Spieler gewertet werden und wir dann über die Zahl der Spieler kommen, die praktisch dann spielen, uns zum Spielen dann zwingen, dann ja, ist es natürlich ein bisschen auch ein formaler Akt, den man vielleicht mit ein bisschen mehr Augenmaß auch hätte bewerten können.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, in den Statuten der Deutschen Fußballliga für den Corona-Spielbetrieb steht, dass mindestens 16 Spieler zur Verfügung stehen müssen. Dazu zählen dann aber auch Gesperrte und Verletzte. Die Kickers kamen dann in ihrem Fall gestern auf 17. Diese Konditionen haben die Vereine vor der Saison zusammen erarbeitet und alle Vereine haben diesen Bedingungen auch zugestimmt. Da bleibt Ihnen als Verein ja dann doch gar keine andere Wahl, als in den sauren Apfel zu beißen, oder?
Ja. Genau, also deswegen haben wir uns dann halt auch, als die Entscheidung da eingetrudelt ist, ja, uns dann auch so verhalten, uns professionell auf das Spiel dann vorbereitet und hatten im Endeffekt dann auch keine andere Wahl. Wir sind Sportler durch und durch und deswegen ja, haben wir uns auch ganz normal und professionell auf das Spiel vorbereitet und sind dann sozusagen ja Freitagabend dann nach Darmstadt gereist und die Jungs haben gestern auch alles reingehauen, was möglich ist und haben einen großen Kampf geleistet und geliefert und leider am Ende dann in der Nachspielzeit mit 2:0 verloren, aber auf die Jungs sind wir wahnsinnig stolz.
Glauben Sie, dass beim FC Bayern München oder bei Borussia Dortmund von der DFL genauso gehandelt worden wäre wie in Ihrem Fall?
Ja, was wir glauben, das interessiert in dem Fall nicht. Wir schauen dann auf uns und das war für uns dann eine bittere Situation, die wir so annehmen mussten. Und von daher ist es ist es ja egal, an was wir in dem Fall glauben. Wir müssen diese Entscheidung akzeptieren und das haben wir. Und was wir jetzt im Nachgang noch, wie wir damit umgehen, das werden wir die nächsten Tage noch zeigen.
Jetzt kam heute die Meldung, dass in Wolfsburg zwei Spieler positiv getestet wurden. Die begeben sich jetzt in Quarantäne. Dazu haben sich nach Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt noch drei Mitspieler isoliert, die als Kontaktpersonen gelten. In Würzburg verordnet das Gesundheitsamt aber Quarantäne für fast die gesamte Mannschaft. Wird es da vielleicht Zeit, eine bundesweit einheitliche Regelung zu finden?
Es ist auch schwierig für die Gesundheitsämter, da einheitliche Regelungen zu geben, weil jeder Fall einfach individuell ist. Ja, bei uns war es halt jemand aus dem medizinischen Staff, der einfach viele Spieler dann auch bei sich hatte, gerade in der englischen Woche, viele Stammspieler dann auch bei sich hatte. Und von daher ist das natürlich ein anderer Fall. Wir hatten das Thema ja dann am Mittwoch bei dem Spiel gegen St. Pauli, wo wir auch verantwortungsvoll mit der Situation dann umgehen müssen. Und deswegen wir halt auch ja auch eng mit dem Gesundheitsamt dann zusammenarbeiten müssen, sodass halt auch einfach keine weiteren Infektionsketten weitergegeben werden können. Das war ja auch das, was es bei uns ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil wir ja auch vor einer Woche oder ein paar Tagen dann auch diesen positiven Spielertest auch hatten. Und da hatte bei uns das Gesundheitsamt einfach auch diese Kette dann nachverfolgt, dass es von den Spielern kommt. Und von daher waren sie halt bei uns dann einfach auch so rigoros, um dann im ersten Schritt 14 und im zweiten Schritt dann 10 Spieler auch rauszunehmen.
Jetzt hat Joshua Kimmich vom FC Bayern München heute im Deutschlandfunk Sportgespräch gesagt, dass man in diesen Pandemiezeiten gemerkt hat, dass es auch ohne Fußball geht in der Gesellschaft. Jetzt befindet sich ganz Deutschland quasi im Lockdown und trotzdem wird in den Stadien noch Profifußball gespielt, obwohl auch Spieler positiv getestet werden. Warum ist das doch trotzdem die richtige Entscheidung?
Also da würde ich dem Joshua widersprechen. Also ich respektiere ihn als Spieler. Es ist ein Spieler mit Vorbildfunktion, einer, der auch eine Meinung hat. Aber ich denke, die Leute oder die Menschheit ist schon froh, dass es Fußball gibt, dass es auch andere Sportarten gibt, wie das Basketball gibt, dass es Handball gibt, dass man da zumindest, so kriegt man es ja auch mit, dass die Leute dann gemeinsam in ihren Familien zumindest auf der Couch einfach ein bisschen Abwechslung haben. Wir hatten ja diesen Komplett-Lockdown dann im März und im April und im Mai, wo man schon dann gemerkt hat, dass es in den Wohnzimmern der Sport, die Emotionen des Sports dann auch gefehlt haben. Und von daher finde ich es wichtig und richtig. Und man muss ja auch der DFL und der Taskforce, der medizinischen Taskforce, ein sehr, sehr großes Kompliment machen, dass sie das auch möglich gemacht hat für die Menschheit. Und nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten, aber auch für Kulturevents mit so einem herausragend ausgearbeiteten Konzept einfach auch zu punkten. Und man sieht es zumindest jetzt in der zweiten Liga. Wir haben ungefähr 130 Spiele jetzt gemacht. Wir haben 3 Spielabsagen. Ja, das ist eine Quote von um die 3%. Und von daher sieht man, dass das Konzept funktioniert und dass man daher auch mit gutem Gewissen in die Fußballspiele am Wochenende gehen kann.
Wobei diese Quote ja auch, wenn man mit mehr Augenmaß die einzelnen Fälle beurteilen würde, wahrscheinlich deutlich höher wäre als jetzt.
Ja, ich denke, die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern ist ja sehr eng. Ja, und so wie jetzt heute eben in Wolfsburg auch der Fall ist, die Mannschaften haben alle einen Kader von knapp 30 Personen. Wenn da jetzt dann mal 5 oder 6 rausgenommen werden, dann kann ja trotzdem das Fußballspiel zusammenkommen. Und von daher ist es ja wichtig und verantwortungsbewusst, dass man dann auch so agiert und dann auch Spieler auch in Quarantäne schickt, genau wie andere Menschen, die Kontakt haben. Und von daher ist es immer wichtig, den einzelnen Fall dann auch zu beurteilen. Und wir hatten ja auch schon einen Fall, wo wir ohne großes Risiko ein Spiel in Hamburg antreten konnten beim HSV. Da sind einfach die Vereinsverantwortlichen mit ihren Hygienebeauftragten und in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern in der Pflicht, das auch verantwortungsbewusst anzugehen, nichts irgendwie zu vertuschen, sodass einfach die Gesundheit über allem steht. Und das war seit März immer unsere höchste Priorität und das können wir auch mit gutem Recht für uns vertreten.
Sagt Daniel Sauer, Präsident und Sportdirektor von Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers. Das komplette Gespräch in voller Länge finden Sie online in der Deutschlandfunk-Audiothek. Wir kommen zum Wintersport und schauen dazu zuerst nach Hochfilzen, wo an diesem Wochenende der 2. Biathlon-Weltcup in Folge stattfindet. Die ersten Rennen waren aus deutscher Sicht eher ernüchternd. Von den Podestplätzen waren vor allem die deutschen Männer in Sprint und Verfolgung weit entfernt. Heute aber dann die Kehrtwende. Zum ersten Mal in dieser Saison steht ein deutscher Biathlet ganz oben auf dem Treppchen. Ann Pfeiffer gewinnt den Massenstart mit fehlerfreier Schießleistung. Benedikt Doll wird starker Vierter. Ich habe ARD-Reporter André Siems nach den Rennen gefragt, wie diese plötzliche Leistungssteigerung über Nacht zu erklären ist.
Das liegt vor allen Dingen am Material. Zum einen, die Deutschen haben in den letzten Tagen sehr viel am Material gebastelt und getüftelt, weil sie einfach nicht konkurrenzfähig gewesen sind. Das hat man am Sprint gesehen, am Donnerstag, als sie da wirklich weit hinterhergehinkt sind und einfach nicht vorne rangekommen sind. Die Schweden, die Franzosen, die Norweger allen voran sind den Deutschen da wahrlich davongelaufen. Und da musste man natürlich was tun. Und es kam auch noch die Tagesform mit dazu. Nehmen wir zum Beispiel Arne Pfeiffer her. Er hat natürlich super geschossen, 20 Schuss, alle Scheiben abgeräumt. Das ist immer die Grundlage, wenn du ganz vorne mit dabei sein willst. Aber er hat sich im Sprint und auch im Verfolgungsrennen nicht besonders gut gefühlt, schwere Beine gehabt und dann hat er halt eines gemacht, was auch richtig war. Er hat sich halt ein bisschen Zeit gelassen. Er hat dann nicht trotzdem alles rausgeholt, seinen Körper gequält, sondern hat gesagt, okay, es wird keine Top-10-Platzierung mehr, dann gebe ich aber auch nicht den letzten Rest, sondern spare mir noch was auf in Richtung Massenstart. Deswegen hat er sich heute frisch gefühlt und konnte dieses Ergebnis holen. Anders bei Benedikt Doll, auch er natürlich super Material, aber am Schießstand ebenfalls gut gearbeitet. Er ist ja grundsätzlich schnell in der Loipe und somit für ihn das beste Saisonergebnis mit Rang 4.
Jetzt waren auch die Leistungen von Denise Herrmann bei den Frauen eher enttäuschend in den letzten Tagen und Wochen. Ist auch bei ihr heute der Knoten geplatzt?
Ich glaube, der Knoten ist schon geplatzt im Verfolgungsrennen. Auch da musste sie nur zweimal in die Strafrunde rein, hat sich sehr stark verbessert, ist von 23 vor auf Platz 9. Und da hat sie schon gemerkt, ich komme auch mit diesem für sie komischen Schießstand klar. Warum? Dieser Schießstand ist ein bisschen eher weiter oben gebaut. Das heißt, normalerweise sind es die Biathletinnen und Biathleten gewohnt, dass sie eine Abfahrt nehmen, dort noch ein bisschen ausruhen können und dann zweimal durchatmen, dann an den Schießstand kommen. Hier muss man noch ein bisschen bergauf laufen. Das bringt den Puls wieder nach oben und damit kommt einfach sie überhaupt nicht klar. Und das hat man auch gemerkt, einfach bei Herrmann, dass sie zuletzt einfach viel zu viele Schießfehler hatte und ihr echtes Potenzial da nicht mehr ausschöpfen konnte. Zuletzt hat sie ihr Training ein bisschen umgestellt, auch am Schießen noch gefeilt. Und das hat man auch heute wieder gesehen. Sie musste nur zweimal in die Strafrunde und vor allen Dingen im Stehenschießen kam sie hervorragend durch, hat dort alle Scheiben getroffen und das ist natürlich die Grundlage dann gewesen für diesen 5. Platz.
Jetzt ist das erste Drittel dieser Saison vorbei, weiter geht's dann Anfang Januar in Oberhof. Was sind denn die größten Erkenntnisse dieser ersten Weltcup-Wochen?
Ja, dass im Prinzip man gar keine richtigen Erkenntnisse hat. In Kontiolahti waren die Schwedinnen verdammt stark, genauso auch die schwedische Männermannschaft. Das ist jetzt in Hochfilzen weniger der Fall gewesen. Gerade die Öberg-Schwestern Hanna und Elvira Öberg haben nicht an ihre Topleistungen anschließen können. Ein zweiter Platz von Hanna Öberg, aber da dachte ich, haben sie eigentlich schon noch mehr im Köcher und wollten das natürlich auch zeigen. Ist ihnen nicht gelungen. Die Franzosen haben in der ersten Hochfilzenwoche groß aufgetrumpft, in der zweiten wiederum nicht. Das hat man heute gesehen bei Emilia Jacquelin. Klar, der im Massenstartrennen einfach nicht mehr folgen konnte und dann auch noch von Benedikt Doll überholt wurde. Ja, und die Deutschen ebenfalls gut angefangen in Kontiolahti, dann so durchschnittliche Leistungen gebracht in Hochfilzen, aber doch mit einem guten Ende, mit einem Sieg. Und wenn wir die erste Woche in Hochfilzen hernehmen, noch einen 3. Platz von Franziska Preuß. In dieser Woche ist sie mal 4. geworden. Also Preuß, die eigentlich immer in der Lage ist, so um den Sieg mitzulaufen, Top 10 sowieso. Ja, sie müssen noch ein bisschen sich verbessern am Schießstand. Da müssen sie konstanter werden. Das ist noch zu sehr durcheinander. Und was Janina Hettich angeht, die trifft im Prinzip fast alles bei den Frauen, ist aber in der Loipe noch zu langsam. Also wenn sie noch ihre Laufform verbessert, dann werden die Deutschen sicherlich auch an ihr noch viel Freude haben.
Einschätzungen von André Siems zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen waren das. Vielen Dank. Rodeln, auch in diesem Winter wieder eine deutsche Domäne. Bei den Frauen liefern sich deutsche Athletinnen ja seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg im Gesamtweltcup. Bei den Männern hat Olympiasieger Felix Loch nach einer schwachen Vorsaison auch wieder zu alter Stärke gefunden. In Winterberg feierte Loch heute den 5. Sieg im 6. Saisonrennen. Uli Schäfer.
Der letzte Weltcup in diesem Jahr war ein voller Erfolg. Kein Wunder, dass die deutschen Rodlerinnen und Rodler im Nebel von Winterberg um die Wette strahlten. Sie standen in jedem Wettbewerb ganz oben auf dem Podest. Julia Taubitz feierte sogar einen Doppelerfolg, gewann erst das klassische Rennen und dann noch den Sprint.
Das ist echt geil. Der Lauf war auch wirklich schön. Also von daher habe ich mich riesig gefreut. Also da ist wirklich ganz viel abgefallen.
Die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison verwies in Winterberg die aktuell im Weltcup führende jeweils auf Platz 2, Nathalie Geisenberger.
Aus Winterberg loszufahren oder heimzufahren in die Weihnachtspause mit zwei zweiten Plätzen klingt erstmal sehr gut. Als Gesamtweltcup-Führende klingt noch ein bisschen besser.
Perfekt wäre es aber gewesen, wenn sie zum ersten Mal in der Saison gewonnen hätte. Im 6. Rennen wurde sie tatsächlich zum 6. Mal Zweite. Ganz anders Felix Loch. Er hat jetzt mit seinem Sieg in Winterberg von 6 Rennen schon 5 gewonnen.
Freut mich riesig. Perfekten Schlitten. Am Start war es richtig gut. Also im Moment passt einfach alles zusammen.
Im Gesamtweltcup liegt der Bayer souverän in Führung. Max Langenhahn gewann zum Abschluss den Sprintwettbewerb und auch die Doppelsitzer hatten Grund zur Freude. Nach dem Sieg von Tobias Wendel und Tobias Alt siegten Toni Eggert und Sascha Beneken im Sprint.
Und positive Nachrichten gibt es auch von den Skispringern in Engelberg. Und das, obwohl Skiflugweltmeister Karl Geiger wegen einer Corona-Infektion gar nicht am Start war. Edgar Endres.
Er scheint unschlagbar, aber der 5. Sieg in Folge für Halvor Egner Granerud war schwer erkämpft. Einen knappen Meter Vorsprung hat der Übernorweger vor Markus Eisenbichler, der im 2. Durchgang noch 5 Plätze in Engelberg aufholt. Seine 137,5 Meter im 2. Durchgang waren da Bestweite. Ebenfalls einen klasse Auftritt liefert auf der Großtitelschanze Pius Paschke. Sein 5. Platz ist erneut eine Bestätigung, dass der 30-Jährige in der Weltspitze angekommen ist. Ebenfalls Weltcup-Punkte holt der Auer Martin Hammann auf Rang 21. 8 Tage vor Beginn der Vier-Schanzentournee scheint Markus Eisenbichler bereit für eine tolle Tournee. Ob der erkrankte Karl Geiger dabei ist, ist noch nicht klar.
In der nordischen Kombination sind die deutschen Athleten schon seit Jahren das Maß aller Dinge. Heute stand beim Weltcup in Ramsau mit Vinzenz Geiger wieder ein Deutscher ganz oben. Insgesamt landeten 4 deutsche Athleten unter den ersten 7. Die nordische Kombination, sie ist eine der ältesten Sportarten im olympischen Programm. Einen Frauenweltcup gab es bislang aber nicht. In dieser Saison ändert sich das aber. Am Freitag fand in Ramsau zum ersten Mal in der Geschichte ein vom Weltskiverband FIS organisierter Frauenweltcup statt. 4 deutsche Athletinnen waren am Start, darunter die Juniorenweltmeisterin Jenny Novak. Sie war am Ende beim Sieg der Amerikanerin Tara Garethy Moats auch beste Deutsche auf Platz 13. Vor der Sendung habe ich mit ihr über die Entwicklungen in Sachen Gleichberechtigung in der nordischen Kombination gesprochen, sie aber zunächst gefragt, ob sie mit diesem 13. Platz zum Einstieg zufrieden ist.
Ja, also ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Aber ich wusste schon von vornherein, dass es sehr schwer werden wird, weil die Konkurrenz auch sehr stark ist und ich noch nicht ganz so gut drauf war. Aber im Endeffekt bin ich trotzdem erstmal ganz zufrieden. Es war der erste Weltcup überhaupt und ich habe es genossen, überhaupt dabei sein zu dürfen.
Jetzt ist die nordische Kombination die letzte olympische Disziplin im Wintersport, bei der bisher nur Männer einen Weltcup ausgetragen haben, bis eben zu diesem Wochenende. War Ihnen das vor dem Wettkampf bewusst, diese historische Dimension, oder ist man da so im Tunnel, dass man das komplett ausblendet und sich nur auf den eigenen Wettkampf fokussiert?
Ja, also mir war es auf jeden Fall bewusst, aber ich habe mich trotzdem versucht, auf mich selber zu konzentrieren und einfach den Wettkampf als normalen Wettkampf sozusagen zu sehen. Die Konkurrenz war ja auch keine andere wie zum Kontinentalcup wie die Jahre zuvor. Deswegen war es eigentlich im Grunde genommen der gleiche Wettkampf, bloß dass es halt Weltcup hieß.
Wie weit ist denn der Weg Ihrer Meinung nach noch, bis Männer und Frauen auch in der nordischen Kombination auf einer Stufe stehen?
Ja, also es wird schon noch ein bisschen dauern, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben die Saison das erste Mal eine Weltmeisterschaft und ja, wir hoffen auf jeden Fall drauf, dass dann spätestens 2026 wir auch bei den Olympischen Spielen mitstarten dürfen.
Jetzt haben Sie die Weltmeisterschaft schon angesprochen. In Oberstdorf im Februar geht es dann erstmals um WM-Medaillen für die Frauen. Gibt es da von Ihrer Seite auch aus eine konkrete Zielsetzung oder ist das Motto einfach nur dabei sein ist alles und genießen?
Nee, erstmal habe ich mir kein großes Ziel gesetzt. Ich möchte erstmal mich qualifizieren für die Weltmeisterschaft und dabei sein. Und ja, es einfach genießen. Es ist eine Heim-WM, das ist nochmal was ganz Besonderes. Und ja, natürlich möchte man da auch gute Ergebnisse erzielen, aber das Wichtigste ist erstmal dabei sein und Spaß haben.
Seit 1924 gehört die nordische Kombination zum olympischen Programm. Eigentlich wurde 2016 schon beschlossen, dass 2022, also bei den nächsten Olympischen Spielen in Peking, die Frauen auch mit ins olympische Programm aufgenommen werden. Das IOC hatte dem dann aber 2018 einen Riegel vorgeschoben. Die Sportart brauche noch mehr Zeit, das hieß es damals. Sehen Sie das auch so?
Ja, also ich denke, wir wären auf jeden Fall auch bereit, da mit starten zu können. Aber wir sind noch nicht so viele Mädchen, die da an den Start gehen können. Und ich denke, die Disziplin muss da schon noch ein bisschen mehr wachsen, dass wir auch mehrere Mädchen sind. Aber ich denke, wir würden es trotzdem auch schaffen, 2022 da an den Start gehen zu können. Aber ich sehe es noch nicht so schlimm, wenn es erst 2026 ist, da wir ja auch ein sehr junges Team sind in Deutschland. Und deswegen da noch nicht so ein großes Problem haben.
Ja, Sie haben es angesprochen, ein sehr junges Team. Sie gehören fast schon zu den Routiniers mit jetzt 18 Jahren. Wie kommt man denn als Kind oder Jugendliche, die gerne Leistungssport betreiben möchte, zur nordischen Kombination als Frau oder als Mädchen? Einer Sportart, in der Frauen damals, als sie angefangen haben, noch nicht mal einen eigenen Weltcup hatten.
Mit 6 Jahren habe ich ja begonnen und ich habe eigentlich schon immer nordische Kombination gemacht. Hatte mich dann halt ein bisschen auf das Spezialspringen spezialisiert, da es halt einfach noch nicht so viele Wettkämpfe für die nordische Kombination gab. Aber ja, als es dann so langsam beginnen wird, Kontinentalcup, und dann hatten wir ja auch 2018 den Testwettkampf bei der JBM und dann 2019 das erste Mal die Junioren-WM. Ja, da habe ich dann mich auch voll auf die nordische Kombination konzentriert und bin dabei geblieben und es macht mir einfach Spaß.
Ursprünglich waren für die Kombiniererinnen ja 2 Weltcups angesetzt in diesem Jahr. In Lillehammer Anfang Dezember und dann auch noch in OTP Anfang Januar. Beide wurden jetzt aber Corona-bedingt abgesagt. Die Männer haben vor der Weltmeisterschaft in Oberstdorf Stand jetzt noch 4 Weltcup-Wochenenden. Rechnen Sie damit, dass Sie auch noch zumindest einen Ersatzwettkampf vor den Weltmeisterschaften bekommen werden von der FIS?
Ja, also auf jeden Fall, soweit ich auch informiert bin, ist es fast zu 100% sicher, dass wir in Lillehammer noch einen Weltcup haben werden vor der WM. Und ja, ich hoffe auch, dass es dann alles so durchgezogen wird, wie es jetzt zurzeit der Stand ist.
Was ist denn das Ziel von Athletinnenseite aus? Will man einen eigenen Weltcup etablieren? Will man in Zukunft mit den Männern am gleichen Wochenende, am gleichen Standort starten? Gibt es da irgendwie konkrete Forderungen an die Verbände oder auch an die nationalen Verbände?
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall schon wichtig, dass wir mit den Männern immer am gleichen Ort sind, da dadurch die Medien auch viel aufmerksamer auf uns werden. Und ich denke, das ist da schon wichtig, dass wir da mit den Männern am gleichen Ort zur gleichen Zeit sind.
Orientiert man sich in diesem Kampf um Gleichberechtigung auch ein bisschen an den Skispringerinnen, die ja vor ein paar Jahren eine ähnliche Entwicklung durchmachen mussten wie die nordischen Kombiniererinnen jetzt?
Ja, ich denke schon, dass man sich da ein bisschen orientiert, aber man sieht ja jetzt schon, dass die nordische Kombination der Damen eine viel schnellere Entwicklung genommen hat als die Skispringer. Und ja, ich denke, wir sind da auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und es geht relativ schnell bei uns
jetzt. Jetzt sind Sie in diesem Jahr mit 17 Jahren auch Juniorenweltmeisterin geworden, sind jetzt 18, gehen aber auch noch zur Schule. Wie sieht denn Ihre Karriereplanung in den nächsten Jahren aus? Haben Sie sich da schon konkretere Gedanken gemacht?
Ja, also auf jeden Fall möchte ich auch mein Abitur jetzt dann in 2 Jahren machen. Und ja, dann muss ich erstmal schauen, wie es halt der Stand ist vom Sportlichen. Aber ich habe auf jeden Fall das Ziel, den Leistungssport weiter zu betreiben. Und ja, dann muss ich mich dann entscheiden, was ich nach dem Abitur mache. Aber wahrscheinlich werde ich dann entweder halt zur Bundeswehr, Bundespolizei oder zum Zoll gehen.
Sagt die Kombiniererin Jenny Nowak. Ich habe mit ihr nach dem historischen ersten Weltcup für nordische Kombiniererinnen über die Zukunft ihrer Sportart gesprochen. Wird E-Sport als Sport anerkannt oder nicht? Das ist eine Diskussion, die in Deutschland schon seit Jahren geführt wird. Im Saarland ist in den vergangenen Tagen eine weitere Frage hinzugekommen. Soll der Staat den E-Sport fördern? Ja, sagt die Große Koalition aus CDU und SPD, die dem Ministerpräsidenten 200.000 Euro genehmigt hat, um diesen Spielezweig zu fördern. Nein, sagt hingegen der Sport. Aus dem Saarland berichtet Tonja Koch.
Der Corona-bedingte Lockdown zwingt Kinder und Jugendliche ganztägig vor die Bildschirme. Online-Schulen ersetzen den Präsenzunterricht. Spielplätze und Turnhallen hingegen sind seit Monaten tabu. Ausgerechnet in dieser Phase wendet sich der saarländische Landtag dem Thema E-Sport zu. Das sei das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt, findet der ehemalige Handball-Nationalspieler Christian Schwarzer, der im Saarland den Nachwuchs betreut.
Ich gehe immer davon aus, die Leute, die sowas entscheiden, beschließen, dass die sich im Vorfeld Gedanken gemacht haben. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da Ahnungslose sitzen, die einfach sagen, wir geben jetzt da Geld in den E-Sport. Deshalb gehe ich immer davon aus, dass es da Überlegungen gibt, wieso, weshalb, warum. Ich finde aber auch, jetzt gerade in der Zeit, wo es eben Vereine unheimlich schwer haben und auch ich sage, E-Sport ist jetzt kein Sport, da jetzt Geld zu investieren, finde ich nicht so die richtige Sache.
Wer die Haushaltsdebatte verfolgt hat, konnte sich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass eine gehörige Portion Ahnungslosigkeit mitschwang, als der Haushaltstitel im Landtag zur Diskussion stand. Die insgesamt 200.000 Euro, angesetzt für 2 Jahre, lohnte die Auseinandersetzung im Hohen Hause nicht, befand der SPD-Abgeordnete und langjährige Sportfunktionär Eugen Roth.
als jemand, der ehrenamtlich im Sport tätig ist. Diese E-Sport-Debatte, die kann man führen am Buffet, aber sie erscheint mir ein bisschen unverhältnismäßig.
Als Neiddebatte tat der Fraktionsvorsitzende der CDU-Mehrheitsfraktion Alexander Funk die zahlreichen kritischen Stimmen aus dem Sport ab, die sich im Vorfeld der Debatte öffentlich geäußert hatten.
Da jetzt so einen Popanz auch zu machen, das verstehe ich nicht und das wird auch so schnell nicht in meinen Kopf hineingehen.
Lediglich Raphael Schäfer, ehemaliger Leichtathlet und inzwischen sportpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, hielt dagegen. E-Sport sei nun mal kein Sport und die Veranstalter des Milliardengeschäftes unterschätzten bislang auch die damit verbundenen Suchtgefahren, so Schäfer.
Ich kann deswegen sagen, dass ich heute aus persönlichen Gründen, wirklich aus einer tiefen Gewissensüberzeugung heraus, der sogenannten E-Sport-Förderung nicht zustimmen kann. Ich glaube im Übrigen auch, dass aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz sich dieser Bereich durchaus aus privaten Sponsorengeldern finanzieren kann.
Was mit den Fördergeldern passieren soll, steht noch nicht fest. Es müssten erst noch Konzepte erarbeitet werden, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer auf Anfrage mit. Denkbar ist, dass die seit 2 Jahren von der Landesregierung geförderte Start-up-Szene, die sich rund um den Bereich E-Gaming entwickelt hat, nun offenbar durch die Organisation von E-Sport-Events ergänzt werden soll. Davon hält der Landessportverband herzlich wenig. Dieser fühlt sich in der Diskussion übergangen, weil er von der Politik nicht gehört wurde. Darüber hinaus legt der Verband Wert auf Präzisierung. Geld könne ja fließen, sagt LSVS-Vorstand Bodo Wilhelmi, nur nicht in den E-Sport.
Man stützt über die Landesmedienanstalt die Spieleunternehmen. Und so sehe ich auch diese 200.000 Euro, dass die ins E-Gaming fließen sollen. Und das ist grundsätzlich eine Entscheidung der Landesregierung, die wir im Sport auch akzeptieren. Aber man darf nicht sagen, dass man damit den E-Sport fördert. Weil Sport gibt es nicht in der E-Version, sondern nur in Natura.
Dass je nach Sportart der Umgang mit der elektronischen Spieleszene unterschiedlich gesehen wird, weiß auch Wilhelmi. Aber überwiegend ginge die reale Sportfamilie inzwischen auf Distanz.
Mittlerweile hat sich einfach herausgestellt, dass dort der Sport nicht mehr im Vordergrund steht, sondern durch entsprechende Entwicklungen dieser Spiele sehen wir eine erhöhte Suchtgefahr.
800 Millionen Euro sind allein im vergangenen Jahr auf dem Markt für E-Sport umgesetzt worden. Das Geld wurde ausgegeben für Spiele, Werbung und Turniere. Und Schätzungen des International Gaming Instituts der Universität von Nevada gehen davon aus, dass mit Wetten und E-Sport-Ereignissen weltweite Umsätze zwischen 2 und 6 Milliarden Euro generiert werden können. All das spielte bei der Debatte im Saarländischen Landtag eine untergeordnete Rolle, wie auch die Sorgen von Vereinen, die nicht wissen, wie sie nach Corona die Kinder weg von der Konsole wieder auf den Platz bringen sollen. Christian Schwarzer.
Es ist auch eine andere Situation, wie es im Sommer war. Da war schönes Wetter, da konnten die Kinder raus. Aber bei 3, 4, 5 Grad und Regen möchte keiner gerne vor die Tür. Und deshalb ist die Situation gerade im Jugendbereich sehr, sehr schwierig. Und ich habe die große Befürchtung, dass wir da Kinder für den Sport allgemein, nicht nur für den Handball, verlieren werden.
Ein Beitrag von Tonja Koch war das, Jan. Vom E-Sport im Saarland kommen wir zum College-Sport in den USA. Der zeigt in der Covid-Krise mal wieder sein wahres Gesicht. Die Gesundheit der Athleten ist zweitrangig. Erste Priorität haben die kommerziellen Interessen einer Industrie, die pro Jahr 13 Milliarden Dollar umsetzt. Jürgen Kalver über die aktuellen Entwicklungen an amerikanischen Universitäten.
Der erfolgreichste Football-Trainer der letzten Jahre hat einen 7. Sinn für alles Mögliche. Vor allem aber fürs Geld verdienen. Mit einem Jahresgehalt von 9,3 Millionen Dollar befindet er sich in derselben Liga wie die besten Coaches in der NFL. Mit einem Unterschied: Nick Saban trainiert eine College-Mannschaft, ist Angestellter des Bundesstaats Alabama und kommt bei seiner Entlohnung auf einen Betrag von mehr als dem 10-fachen des Universitätspräsidenten. Ende November wurde er positiv auf Covid-19 getestet. Das Resultat habe ihn überrascht, sagte er in einer Videopressekonferenz.
We test our players every day. I get tested every day. I feel fine. I felt fine. I was very surprised, you know, by this.
Die Offenheit des teuren Star-Trainers ist das eine. Das andere ist der Mangel an öffentlich verfügbaren Daten über erkrankte Spieler. Als die Football-Saison im September wieder in Schwung kam, verweigerte rund die Hälfte der Spitzenteams jedwede Auskunft über Testresultate. Recherchen der New York Times deuteten an, weshalb. Seit Herbstbeginn haben sich landesweit wohl mehr als 6.000 Spieler infiziert. Obwohl Diskussionen über Lockdown und Fernunterricht im Frühjahr dafür sorgten, dass die meisten Bildungseinrichtungen Vorlesungen und Seminare abließen, sahen die Sportabteilungen eine sehr viel größere Gefahr als die Ansteckung durch das Virus. Es geht ums Geld. Und auch um politische Währung, wie der scheidende Präsident demonstrierte, der im Wahlkampf fälschlicherweise behauptet hatte, er habe einen Einfluss auf die Entscheidungen der College-Verantwortlichen gehabt. Donald Trump flog vor einer Woche zum traditionellen Spiel zwischen den Offiziersakademien von Heer und Marine und erhielt rauschenden Applaus. Wie existenziell das Thema ist, wurde deutlich, als zumindest eine der Teilligen im Frühjahr den Sportbetrieb aussetzte. Die sogenannte Big Ten Conference, die mit Universitäten wie Michigan, Ohio State und Penn State so etwas wie das Fundament der Football-Tradition an amerikanischen Universitäten bildet. In die Proteste gegen die Maßnahme schalteten sich sogar Eltern ein, wie hier im August vor dem Büro der Big Ten Conference am Stadtrand von Chicago. Football ist hart, das sage ich meinen Kindern ständig. Wir kennen das Risiko, sagte Jake Hellenberger. Als ich am College mit dem Spiel aufgehört habe, hatte ich bereits Operationen an der Wirbelsäule und der Schulter. Man soll es doch bitte sehr wenigstens probieren. Die Big Ten-Verantwortlichen ließen sich umstimmen. Und Kallenbergers Sohn Mark, einer der Muskelmänner in der Offensive Line, stand im November zum ersten Mal für die Universität Iowa von Anfang an auf dem Platz. Die Spiele werden vor leeren Zuschauerrängen ausgetragen, aber was wichtiger ist für die Einnahmesituation, von den Fernsehsendern, wie gewohnt, live übertragen. Ende November bekam das Problem eine neue Facette. Nun geht es um College Basketball. Aber obwohl die Zahlen der Virusinfektionen und der Sterbefälle überall im Land stark angestiegen ist, macht man einfach weiter. Selbst wenn hochbezahlte Erfolgstrainer wie Mike Krzyzewski von der Universität Duke sich besorgt zeigen. Jeder ist beunruhigt. Ich hätte gerne, dass wir mal genau ermitteln, wo wir im Moment stehen. Wir haben pro Tag 2.000 Tote. Und jemand hat gesagt, die nächsten 6 Wochen werden die schlimmsten sein. Ich finde das jetzt schon ziemlich schlimm. Aber wieder wirken die Verantwortlichen so, als wären sie nicht in der Lage, die Risiken ehrlich zu bewerten. Mark Edelman, Juraprofessor am Baruch College in New York und Spezialist für Sportrecht und Sportkommerz, weiß warum. College-Sport ist eine Industrie, die 13 Milliarden Dollar im Jahr umsetzt. Wenn man sich bestimmte Hochschulen wie die University of Texas anschaut, die erzielt ihre Einnahmen zumindest 98% mit Football und Männer-Basketball. Der Betrag ist höher als der, den einige der Teams in der National Hockey League einspielen. Eigentlich müsste das als Riesengeschäft eingestuft und auch so behandelt werden. Aber das wird es nicht. Es gibt keine Gewerkschaften für die Spieler und kein Gehalt. Sie bekommen bestenfalls ein Stipendium und freie Kost und Logis auf dem Unigelände. Und die staatlichen Universitäten wie Alabama oder Texas oder Iowa wirken in solchen Zeiten am rücksichtslosesten. Während Privatunis wie die zur Ivy League gehörenden Hochschulen im Nordosten der USA den Sportbetrieb komplett eingestellt haben. Mark Edelman, man möchte meinen, dass öffentlich finanzierte Institutionen sich anders verhalten, aber bei denen geht es nur ums Gewinnen um jeden Preis, finanziell und auf dem Platz. College-Sportler werden dort nicht wie normale Menschen behandelt. Das Konzept existiert einfach nicht. Schlimmer noch, wenn sie verletzt werden. Viele Universitäten sind versichert und sorgen darüber für die akute medizinische Behandlung, aber nicht für Hilfe bei Langzeitschäden und späteren Einkommenseinbußen. Ein Gesetz, das in dieser Woche im amerikanischen Kongress eingebracht wurde, soll zumindest einen Teil der Verhältnisse ändern und College-Sportlern eigene Einkommensmöglichkeiten gestatten und Standards zum Schutz ihrer Gesundheit schaffen. Dass der Entwurf schon bald die entscheidenden Gremien passiert, ist allerdings unwahrscheinlich. Bislang haben sich nur Demokraten für die Idee stark gemacht. Aus den Reihen der Republikaner gibt es noch keine Reaktion.
Jürgen Kalver über den amerikanischen College-Sport in Corona-Zeiten. Dekolonisiert euch. So lautet das diesjährige Thema der Denkfabrik im Deutschlandfunk. Wir haben dabei das ganze Jahr über auf die Rolle des Sports geschaut und blicken im letzten Teil der Reihe auf rassistische Stereotype, die sich seit Jahrzehnten hartnäckig in den Strukturen des Sports halten. Die Gründe dafür liegen auch im Kolonialismus. Aber auch im Sport werben inzwischen immer mehr Netzwerke für mehr nicht weiße FunktionärInnen in den Führungsriegen der Sportverbände und damit auch für mehr Differenzierung.
In den 80er Jahren kommen die besten Mittelstreckenläufer aus Großbritannien. Als Ursachen gelten Trainingsqualität und Lauftradition. Niemand glaubt an genetische Vorteile von Europäern. Bald gewinnen viele schwarze Läufer aus den USA, Jamaika und Subsahara-Afrika wichtige Wettbewerbe. Nicht nur in Großbritannien beginnt eine Suche nach genetischen Nachteilen der eigenen Rasse, erzählt der Historiker Gavin Evans.
Kenyans dominated. Long distance and in fact middle distance.
Viele gute Läufer kamen aus einer bestimmten Region in Kenia und so glaubten etliche europäische Sportler, dass es dort ein Wundergen geben muss. Seriöse Forschungen haben klargestellt, es gibt geringe genetische Unterschiede zu Europäern, aber entscheidend für den Erfolg sind andere Gründe. Die meisten kenianischen Läufer kamen aus einer Hochebene. Das hatte Vorteile fürs Ausdauertraining und sie wollten durch Sport der Armut entkommen.
Way out of poverty.
In seinem Buch Skin Deep nimmt Gavin Evans den Rassismus der Wissenschaften aus den vergangenen zwei Jahrhunderten auseinander. Und er geht auch auf den Sport in den USA ein. Dort, so Evans, glauben viele Menschen, dass Afroamerikaner aus genetischen Gründen höher springen können und so schneller in der NBA landen. Dass Basketball für viele Schwarze der wichtigste Jugendsport ist, zur Popkultur gehört und einen sozialen Aufstieg ermöglicht, das berücksichtigen sie weniger. Und was sie wohl nicht wissen, die Olympiasieger im Hochsprung sind seit dem Jahr 2000 alle weiß. Gavin Evans.
Ein anderes Beispiel. Es gibt in den USA Vorurteile gegen schwarze Schwimmer. Manche glauben, sie seien wegen ihrer schweren Knochen langsamer. Aber das ist Unsinn. Tatsächlich waren Schwimmbäder für schwarze Menschen lange geschlossen. Und auch nach der Bürgerrechtsbewegung blieb das Schwimmen lange ein weißer Sport. Noch heute ist der Anteil von Nichtschwimmern unter schwarzen Kindern viel höher. Aber das hat nichts mit Genetik zu tun.
Stereotype wie diese stammen aus der sogenannten Rassenlehre während des Kolonialismus. Europäische Wissenschaftler bewerten Afrikaner schon im 18. Jahrhundert als kraftvoll und wild. Zu den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis gehören die anthropologischen Tage für unzivilisierte Stämme.
The once famous Hagenbeck Zoo near Hamburg.
Damals werden indigene Menschen oft in Zoos präsentiert, auch im Deutschen Kaiserreich. Und so sollen sie bei Olympia Steine werfen und im Schlamm kämpfen. Jahrzehnte später, bei der Fußball-WM 1974, feiern Medien die Spieler aus Zaire als Leoparden, die eindrucksvoll springen können. Und in der Gegenwart, das zeigen Forschungen, gehen TV-Kommentatoren bei schwarzen Spielern mehr auf Kraft und Schnelligkeit ein und weniger auf Taktik und Disziplin. Kurt Wachter von der Initiative Fair Play in Wien beschäftigt sich mit Diskriminierung im Fußball.
Und da gibt es auch aktuelle Untersuchungen, dass das wirklich noch so ist, dass eben Positionen wie kreativer Mittelfeldspieler, Tormann und so weiter, dass das einfach eine Domäne ist nach wie vor von Weißen und eben alles, was mit Physikalität, mit Athletik zu tun hat, dass das eben verstärkt eben Menschen sind, die gemeinhin als schwarz bezeichnet werden.
Am Beispiel von England werden die Folgen des Kolonialismus deutlich. 33% der Spieler in der Premier League sind schwarz. In den Trainerteams dagegen sind nur knapp 4% schwarz. In den Führungsgremien der Clubs oder bei Schiedsrichtern sind es weniger als 2.
You have to give the pass and to go in a position, not pass and stand.
In Afrika hingegen, so der Eindruck, sind viele Nationalteams noch immer von europäischen Trainern und Beratern abhängig. Diese Strukturen haben historische Gründe, sagt der Journalist und Podcaster Marcel Aburakia. Entscheidungsträger aus Verbänden wie der FIFA kommen lange aus Kolonialmächten. Diese Dominanz wirkt nach, zum Beispiel auf die WM 2010 in Südafrika. Der ersten auf dem afrikanischen Kontinent.
Ich erinnere mich an sehr, 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 sehr viele Artikel. Also dieses Land ist irgendwie beherrscht von Wilden und die Schwarzen würden die ganze Zeit nur Menschen kidnappen. Und der Grundgedanke war eigentlich nie, wie geht's den Leuten vor Ort, sondern können wir als weiße europäische Fans oder Funktionäre oder Spieler vor Ort uns sicher bewegen?
Die Werbeindustrie will mit der WM 2010 afrikanische Märkte erschließen. Ein deutscher Sportartikelhersteller lässt in einem animierten Spot den kamerunischen Spieler Samuel Eto'o gegen einen Löwen kämpfen. Ein Beispiel von vielen für die Darstellung schwarzer Athleten als tierähnliche Kämpfertypen. Solche Kampagnen stammen aus Netzwerken, die selten die Diversität der Gesellschaften spiegeln. Das gilt auch für den Sportjournalismus in Deutschland, sagt der freie Autor Philipp Avono.
Also ich war in fast allen Stadien der ersten und zweiten Bundesliga mittlerweile. Und ich kann sagen, dass ich in 95% aller Fälle der einzige Mensch bin, der nicht weiß ist im Presseraum. Wir haben da eine sehr stark homogene, weißmännlich dominierte Gruppe im Sportjournalismus, mehr noch als in anderen journalistischen Genres. Also wenn ein weißer Kommentator problematisch über nicht weiße Spieler spricht, dann kann er halt danach heimgehen und alles ist egal, weil an der Sicht über ihn hat sich nichts geändert.
In jüngerer Vergangenheit entstehen Sportnetzwerke, um die Sichtbarkeit nicht weißer Menschen zu stärken. In Großbritannien diskutieren Spieler, Journalisten und Trainer in der Football Blacklist, einer Denkfabrik.
We have come together from Silver Spring, Maryland,
Cleveland, Ohio,
Manassas, Virginia, in the United States
to end systemic racism inside and outside of our league.
We have come together.
In den USA wächst das Bündnis Black Players for Change. Doch in der polarisierten Gesellschaft unter Donald Trump schlagen rechte Stimmen zurück. Shut up and dribble, sagt die Fox News Moderatorin Laura Ingraham über den politisierten Basketballer LeBron James.
Man hat ihm ganz klar die Kompetenz abgesprochen, außerhalb vom Spielfeld irgendeine Relevanz zu haben für die Gesellschaft.
Erklärt Reporter Philipp Avono.
Dann ein Jahr später, oder wann das war, supportet Drew Brees, der Quarterback, weiße Mann, Donald Trump, öffentlich meine ich, was für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Und die gleiche Moderatorin sagt, he's allowed to have an opinion. Er darf seine Meinung äußern. Und daran sehen wir so krass diesen Doppelstandard.
Es gibt viele Kampagnen gegen Rassismus. Doch es gibt kaum Projekte, die koloniale Klischees ansprechen. In Sportkommentaren oder in Spielfilmen wie White Man Can Jump. Das scheint sich nun im Zuge von Black Lives Matter zu ändern. Doch von hochrangigen Sportfunktionären ist zum Thema Kolonialismus wenig zu hören.
Ein Beitrag von Ronny Blaschke, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wieso Rassismus auch heute noch tief in der Sportindustrie verankert ist. Diesen und alle weiteren Denkfabrik-Beiträge finden Sie natürlich auch jederzeit zum Nachhören unter deutschlandfunk.de/sport oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Und dann machen wir zum Abschluss dieser Sendung noch einmal einen Bogen zurück zur Fußball-Bundesliga. Das letzte Bundesligaspiel des Jahres ist nämlich vor wenigen Minuten abgepfiffen worden. Am Spielstand hat sich nichts mehr verändert. Der VfL Wolfsburg gewinnt gegen Stuttgart mit 1:0. Holger Gersker berichtet.
Für eine Wolfsburger Mannschaft, die auf insgesamt 5 Spieler verzichten musste, weil sie entweder positiv auf Corona getestet oder in Quarantäne versetzt wurden, war es ein insgesamt gesehen nicht unverdienter, aber letztlich auch glücklicher 1:0-Sieg. Glücklich, weil der einzige Treffer, ein Freistoßtor von Josep Brekalo, gleich zweimal abgefälscht wurde durch die Stuttgarter und damit komplett unerreichbar für Torhüter Gregor Kobel. Und weil der VfB selbst größte Chancen ausließ, so hatte nach 70 Minuten Nicolas Gonzalez die Gelegenheit, aufs leere Tor zu schießen und er verfehlte. Dennoch schoss rechts vorbei. Auch deswegen hat der VfL Wolfsburg diese Partie letztlich mit 1:0 gewonnen.
Informationen von Holger Gersker und das war Sport am Sonntag am 4. Advent. Einzelne Beiträge sowie die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie natürlich jederzeit in der Deutschlandfunk Audiothek. Mein Name ist Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen 4. Advent. Bleiben Sie gesund. Tschüss.